Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts der Caritas Rottenburg Stuttgart zur Charta 28. Mein Name ist Hendrik Epe und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten über die in der Charta 28 aufgegriffenen sozialen Themen unserer Zeit. Mit dem Podcast möchte ich Sie inspirieren und selber lernen, neue Aspekte begreifen und herausfinden, wie unsere Gesellschaft in Zukunft tickt und über diese Interviews hinaus Verknüpfungen zwischen den Menschen herstellen, die ein Thema im Sinne des guten Lebens für alle weitertreiben wollen. Heute sind wir auf der Linie 2 dieser Charta 28 unterwegs, der Linie, die sich mit dem Thema Gesellschaft ohne Armut befasst. Dazu spreche ich mit zwei ExpertInnen, also einer Expertin und einem Experten des Caritas-Verbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart selber. Ich spreche heute mit Kim Hartmann und mit Heiner Heitzmann. Ganz herzlich willkommen erstmal an Sie beide an dieser Stelle. Bevor wir dann inhaltlich einsteigen, darf ich Sie kurz bitten, sich einmal vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie? Frau Hartmann, Ladies first, bitte.
Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin die Kim Hartmann. Ich bin jetzt seit rund 10 Jahren beim Caritas-Verband und ich muss sagen, es sind 10 gute Jahre bis jetzt gewesen und darf seit gut 1,5 Jahren die Kinderhilfsinitiative Mach dich stark begleiten. Verortet ist Mach dich stark im Kompetenzzentrum Solidaritätsstiftung und da bin ich mit ganz wunderbaren Kollegen und Kolleginnen aktiv.
Ganz herzlichen Dank. Herr Heitzmann, was tun Sie im Caritas-Verband?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung heute erstmal. Mein Name ist Heiner Heitzmann. Ich leite das Kompetenzzentrum Sozialpolitik des Caritas-Verbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir im Kompetenzzentrum Sozialpolitik befassen uns, vereinfacht gesagt, mit der Anwaltschaft, einer der Kernaufgaben der Caritas, also der politischen Vertretung der Anliegen unserer Klientinnen und Klienten. Und schon deswegen gibt es natürlich enge Beziehungen zu Mach dich stark und zum Thema Armut und Kinderarmut.
Ja, super. Ganz herzlichen Dank für die kurze Einordnung. Ich glaube, wir kommen dann wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs nochmal in die Tiefe der einzelnen Tätigkeiten. Für jemanden, der sozusagen sich nicht im Caritas-Kontext bewegt, ist es natürlich immer ganz spannend zu sagen, okay, was passiert denn da eigentlich in so einem Kompetenzzentrum? Wo sind die einzelnen Projekte verordnet? Aber zum Einstieg eine ganz sozusagen kleine Frage. Die Linie, auf der wir uns hier bewegen, heißt Gesellschaft ohne Armut. Das ist, sagen wir mal, ein hoher Anspruch, der da gestellt wird. Können Sie schildern, was so eine Vision von Ihnen wäre, zu sagen, was ist eine Gesellschaft ohne Armut?
Also Sie haben ja, das muss ich ja gestehen, dankenswerterweise diese Frage uns im Vorfeld schon mal geschickt und ich muss Ihnen echt sagen, die beschäftigt mich nachhaltig. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich so kompetent fühle, sie zu beantworten. Und ich habe eigentlich auch für mich mehrere Antworten. Ich glaube, wenn ich ganz allgemein mir überlegen müsste, was eine Gesellschaft ohne Armut für mich bedeutet, dann würde ich tatsächlich erstmal für mich nochmal diesen Begriff der Armut anschauen wollen, weil ich auch für mich merke, bei Armut bin ich immer schnell beim Thema Geld oder halt auch mangelndes Geld. Aber Armut hat ja tatsächlich viel, viel mehr Facetten und streift ja ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Also Thema Gesundheit ist ja oft betroffen. Die Frage, welche Ausbildungsmöglichkeiten, welche Möglichkeiten meinen Lebensweg zu gestalten habe ich, wo wohne ich, wie wohne ich. Und das hat vielleicht jetzt mal so im ersten Angang bei mir dazu geführt, dass ich dachte, wenn ich mir ein Wunschbild einer Gesellschaft ohne Armut malen könnte, dann wäre es eine Armut, in der wir sicher und behütet leben können. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder kindlich. Was meine ich damit? Mit sicher und behütet meine ich tatsächlich, dass es für jeden die Möglichkeit gibt, wirklich ausreichend versorgt zu sein, in Sicherheit zu leben und auch die Möglichkeit zu haben, mit dem, wer man ist und was man hat, ein Stück weit sein Leben zu gestalten. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist bei uns selbstverständlich, aber es ist in vielen anderen Ländern nicht selbstverständlich. Und das wäre so meine fundamentale Vorstellung von einer Gesellschaft ohne Armut. Für uns hier in Deutschland und für mich wäre es nochmal was anderes, aber an der Stelle vielleicht mal ein erster Punkt.
Herr Heitzmann, was meinen Sie? Bisschen große Frage vielleicht, aber ja.
Aber wenn wir die beantwortet haben, dann sind wir ja auch relativ schnell am Ende und mit einem guten Ergebnis dieses Podcasts. Also vor dem Hintergrund kann
wir müssen es dann noch umsetzen. Das wäre dann noch irgendwie die Herausforderung davon.
Absolut. Also das, ja. Aber erst die Erkenntnis und dann die Strategie. Ich kann möchte an einem Punkt, den die Kollegin genannt hat, anknüpfen. Wenn wir über Armut in Deutschland, Armut in Baden-Württemberg sprechen, dann geht es meistens um Geld und es geht um Einkommen. Und das ist nicht ohne Grund so, weil wir messbar machen, welche Ressourcen Menschen zur Verfügung haben. Es gibt Ressourcen, die sind leichter zu messen. Dazu gehört Geld, weil das hat man oder man hat es nicht. Und es gibt Ressourcen, die sind schwieriger zu messen. Das sind Talente, Fähigkeiten, Social Skills. Da merkt man am ehesten, wenn man es nicht hat, aber punktuell und nicht so umfassend wie mit dem Geld. Das heißt, diese Ressourcen sind ungleich verteilt. Zum Teil, weil Menschen unterschiedlich sind und vielfältig sind und zum Teil, weil es Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass diese Ressourcen ungleich verteilt sind. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass eine Gesellschaft ohne Armut bedeutet, dass wir eine Struktur finden, die eine Gleichheit dieser Ressourcen herstellt. Sondern ich glaube, wir müssen auf die Wirkung gucken. Und dementsprechend wäre meine Vision, wäre Teilhabechancen für alle Menschen. Unabhängig davon, welche Ressourcen mir als Mensch zum Teil geschenkt, zum Teil verdient, zum Teil vererbt, wenn wir beim Geld sind, zukommen, dass die Frage, wie viel ich davon habe, nicht darüber entscheidet, ob ich ein gelungenes Leben führen kann oder ein einsames Leben führen muss, sondern dass die Gesellschaft stark genug ist. Eine Gesellschaft ohne Armut ist eine Gesellschaft, die stark genug ist, anzuerkennen, dass es unterschiedliche Ressourcen gibt, dort, wo man es verändern kann, Veränderungsschritte zu versuchen, ja, und dort, wo man es nicht verändern kann oder nicht lösen kann, indem man eine Überweisung tätigt, ja, offen zu sein, dass ein Defizit an Ressourcen nicht zur Ausgrenzung führt. So.
Da sind ganz viele Aspekte drin, ja. Ressourcen, Wirkung, Teilhabe, Zugang zu bestimmten Aspekten, die da drin sind. Eine Definition von Armut vom Caritas-Verband, gibt es sowas dann? Also was man sozusagen zusammendampfen kann? Auch das ist natürlich schon wieder eine Frage, die ist riesig, aber an der man sich sozusagen festhalten kann. Weiß nicht, Herr Heitzmann, ich weiß nicht, im Kompetenzzentrum Sozialpolitik ist ja vielleicht irgendwie sowas als Orientierung hilfreich.
Absolut, absolut. Also wenn wir über Armut sprechen, dann müssen wir zunächst mal über Einkommensarmut sprechen und dann kommen wir zu was, das ist nichts Caritas-spezifisches, das ist der sogenannte relative Armutsbegriff. Der besagt, dass arm ist, wer weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens in der Region, in dem Land, auf dem Kontinent, dann sieht man schon, wie unscharf dieser Begriff auch ist, zur Verfügung hat. Jetzt setzt unsere Überzeugung als Caritas, und das war ja ein bisschen zumindest der Versuch, eben den Blick zu weiten, um es nicht auf das Einkommen oder auf das Geld zu reduzieren, setzt dann an, und sagt, der relative Armutsbegriff reicht nicht aus, um Armut in Ursache und Wirkung zu beschreiben. Deswegen sprechen wir von einem mehrdimensionalen Armutsbegriff. Der sagt, dass der finanzielle Mangel, der sicherlich im Zentrum dieser Problematik steht, dass der finanzielle Mangel Auswirkungen hat auf ganz entscheidende Lebensbereiche. ganz grob gesagt. Und diese Lebensbereiche sind Arbeit, diese Lebensbereiche sind Bildung, sind Gesundheit, sind Wohnen und sind die Frage der Teilhabe, auch so ein Sozialarbeiterbegriff, aber der also das ist letztendlich sowas wie die Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben. So wird es vielleicht dann deutlicher. Wird. Und das ist der Blick, den die Caritas sicher nicht nur alleine, aber den wir im Spezifischen wählen, um Armutslagen zu verstehen in einem ersten Schritt. So. Mhm.
Genau. Ja, um diese Mehrdimensionalität deutlich zu machen. Ein Aspekt, ich meine, das hatten Sie ganz am Anfang angesprochen, Frau Hartmann, Kinderarmut als Besonderheit sozusagen von diesem Projekt Mach dich stark, ja, wo der Fokus darauf liegt. Gibt es da Besonderheiten? Also ja, Kinderarmut einzuordnen dazu. Auch da hängt man sofort wieder an dem Geldbegriff, an dem Einkommen der Eltern sozusagen, was sich dann überträgt auf die Kinder. Natürlich aber auch andere Aspekte, die da mit reinfließen, Bildung und so weiter, Zugang zu bestimmten Aspekten. Wir sehen das jetzt in der Corona-Pandemie, digitale Teilhabe auch, ja, mal eben zu sagen, jeder hat irgendwie, also wir machen jetzt alle von zu Hause aus, erhöht die Ungleichheit enorm in diesem gesamten Bildungssystem. Aber gibt es da noch besondere Aspekte, auf die man gucken muss?
Also, wo ich mich einfach auch natürlich mit Herrn Heitzmann anschließe, ist das Armut. Und das finde ich, oder war irgendwie auch ein Lernen für mich, tatsächlich nochmal genau hinzuschauen und zu sagen, Armut heißt halt nicht nur kein Geld zu haben, sondern es hat wirklich Auswirkungen auf diese Lebensbereiche, die der Heitzmann aufgeführt hat. Und ich denke, das betrifft Erwachsene genauso wie Kinder. Aber ich glaube, Kinder betrifft es einfach nochmal in einem größeren Ausmaß, weil sie an vielen Stellen gar nicht in der Lage sind, da ein Stück weit ja auch reflektiert mit umzugehen oder auch eigeninitiativ tatsächlich zu schauen, was sie verändern können. Mhm. Und wenn Sie jetzt mich fragen, wo man vielleicht auch das nochmal ganz besonders merkt, dann ist für mich das sehr deutlich immer beim Thema kulturelle und soziale Teilhabe. Also das ist dieser sehr abstrakte Begriff, aber ich finde, wenn man sich selber einfach mal überlegt, wo man als Kind beispielsweise im Sportverein aktiv war, ich war irgendwie im Kinderturn, und ich habe Gitarre gespielt, nicht unbedingt, weil ich es wollte, aber meine Eltern Wert darauf gelegt haben. Und das ist ja dann nicht nur so, dass man da irgendwie eine Fähigkeit erlernt, sondern man ist mit anderen Kindern zusammen, man lernt andere Kinder kennen. Ein Stück weit heißt es ja auch, man rutscht in andere Netzwerke ein, sag ich mal im weitesten Sinne. Man kann sich selber nochmal in ganz anderen Bereichen ausprobieren. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Stück weit schon ein bisschen tragisch, wenn Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, sich in diesen Bereichen zu entdecken und letzten Endes auch nochmal mit anderen in Kontakt zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass das sich fortsetzt und dass das Auswirkungen auf die Gestaltung des gesamten Lebensweges hat. Und das, finde ich, ist zum Beispiel für mich ein Bereich, der so deutlich macht, wie Kinder wirklich Leidtragende sind und Weichen ganz früh schon im Leben gestellt werden, die sich auswirken auf ihren gesamten Lebensweg. So, und das ist eine kleine Facette, aber ich finde, da wird deutlich tatsächlich, wo man Kindern wirklich Chancen auf ein gutes, gelingendes Leben nimmt.
Ja, finde ich total spannend. Also ich meine, ich habe selber drei Kinder, ja, so irgendwie mit den ganzen Fragestellungen, die da dahinter sind. Also auf der einen Seite kostet das natürlich eine ganze Menge Geld, ja, die dann aber eben diese ganzen Auswirkungen haben auf das Leben der Kinder, wo sie sozusagen eher gar nichts dafür können, also reine Glückssache sozusagen, wo sie, in welche Familien sie reingeboren sind, welche Rahmenbedingungen da vorhanden sind, die dann eben das komplette Leben prägen dazu.
Und da wird es spannend, genau an dem Punkt wird es spannend, weil ihre Aussage oder eine wichtige Aussage war schon in Ihrer Frage drin, arme Kinder haben arme Eltern. Mhm. Da steht dahinter, dass sich Armut reproduziert. Mhm. Um jetzt dann nochmal vielleicht den Blick drauf zu richten, warum sich deswegen ein Fokus auf die Kinderarmut so sehr lohnt, steckt, da greife ich gerne auf, was Kollegin Hartmann gesagt hat, meine Eltern haben mich dazu gezwungen, Klavier zu lernen. Mhm. Und das war eine andere Erfahrung. Ich war in dem Alter, habe ich auch Fußball gespielt und die Kinder, die ich beim Klavier getroffen habe und die Kinder, die ich beim Fußball getroffen habe, waren ganz andere. Und das ist ein Zeichen für diese Reproduktion von Armut. Grundsätzlich muss man sagen, die Caritas hat in ihrem Kernauftrag für alle Menschen in sozialen Notlagen da zu sein. Das heißt, wir priorisieren nicht Kinderarmut und sagen, es lohnt nur der Blick auf die Kinder und wir lassen langzeitarbeitslose Menschen oder wohnungslose Menschen quasi außer Acht, weil man in so einen Pragmatismus verfällt, der sagt, hier kann man ja nachhaltig gar nichts mehr bewirken. Das stimmt nicht und das würde unseren vielen Bemühungen auch entgegenstehen. Aber, und das ist eigentlich eher die große Chance von Mach dich stark, die große Chance, das Thema Kinderarmut anzuschauen. Wenn wir einen systemischen Blick auf das legen, was bei der einen der Gitarren und beim anderen der Klavierunterricht ist, ja, dann haben wir hier die große Chance, Prävention zu machen, indem dieser Teufelskreis durchbrochen wird. Wenn Kinder aus armen oder aus einkommensschwachen Haushalten entsprechend gefördert werden, sodass sich die Armut nicht vererbt, dann kann eine gesellschaftliche Veränderung über Generationen hinweg erreicht werden. Das heißt nicht, dass wir alle anderen aus dem Blick lassen, aber deswegen ist es besonders spannend, an dem Punkt ein besonderes Augenmerk zu legen.
Ich würde gerne dazwischen, aber Frau Hartmann will auch, bitte.
Ich würde das gerne nochmal bestärken wollen, weil Sie haben, glaube ich, auch vorher nochmal formuliert, dass Kinderarmut ja auch immer Elternarmut bedeutet. Und das ist ja logisch, weil Kinder in diesem System Familie groß werden und natürlich davon geprägt sind, wie ihre Herkunft und eben auch wie ihre Familie ausgestattet ist. Aber ich finde, und das finde ich auch durchaus eine Besonderheit bei Mach dich stark, dieser Fokus nochmal auf Kinderarmut erlaubt uns es halt, nochmal ganz spezifisch auf das Kind zu schauen und zu sagen, Kinder sind halt keine kleinen Erwachsenen, sondern die haben auch nochmal eigene Bedürfnisse, eigene Interessen und eigene Perspektiven. Und da genau hinzuschauen, ein Stück weit sie auch mit reinzunehmen, zu hören, was sie zu sagen haben, auch zu hören, welche Lösungsansätze Kinder und Jugendliche haben und dann auch zu schauen, dass man sie zu Mitgestaltern werden lässt. Also ich finde, das ist eben auch nochmal so ein Mehrwert, wenn wir uns auf das Thema Kinderarmut fokussieren, weil es uns erlaubt, nochmal weitere Perspektiven dazu zu nehmen, die dann dazu führen, tatsächlich auch diesen Teufelskreis, wie man so schön sagt, auch eher durchbrechen zu können.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist ein bisschen schräg dazu. Wir haben die erste Episode, die rausgekommen ist, mit Christian Felber gehabt zum Thema Gemeinwohlökonomie, der da schon, also für mich, sagen wir mal, augenöffnend auch war, so Lobbyarbeit, wer bestimmt eigentlich politische Entscheidungen, sehr stark, sagen wir mal, wirtschaftlich getrieben. Niemand, den man fragen würde, wird sozusagen sagen, wir wollen jetzt aber irgendwie Klima zerstören und so weiter und so weiter. Das Gleiche findet oder zeigt sich ja auch hier, wenn man auf Armut schaut in der Gesellschaft in einem der reichsten Länder der Welt, wo man irgendwie sagen kann, welchen Zweck hat denn Armut in so einer Gesellschaft, wo wir leben? Man kann dann sofort auch irgendwie hingucken und sagen, naja, okay, die Gelder, die jetzt für die Rettung der Wirtschaft ausgegeben wurden, die kommen ja auch irgendwo her, beziehungsweise müssen sie irgendwann wieder zurückgezahlt werden. Da bin ich auch ganz gespannt. Das müssen dann auch leider die Kinder leisten. Das ist wieder so ein Punkt, an dem man anknüpfen kann. Aber heißt konkret, wir haben so viel Geld in unserer Gesellschaft eigentlich. Warum leisten wir uns Armut? Gibt es da eine Antwort? Also warum hat Armut einen Zweck? Sozusagen? Also bewirkt die irgendwas? Weil wir könnten es ja lösen, sozusagen. Also wenn ich die Mittel der katholischen Kirche angucke, die auf irgendwelchen Konten rumliegen oder die in irgendwelchen Gebäuden drinstecken, ganz konkret, ja, also dann sage ich dazu, hey Jungs, also tatsächlich sind meistens Jungs, nehmt dieses Geld in die Hand und löst das Problem der Kinderarmut in Deutschland.
Also wenn wir davon sprechen, dass Armut einen Zweck hat, dann vermuten wir dahinter einen größeren Plan. So, dem würde ich mich nicht anschließen. Also nicht in Deutschland, auch nicht in Europa. Es gibt sicherlich Ecken der Erde, in denen das ein politisches Instrument auch ist, gar keine Frage. Mhm. Bei uns ist es aus meiner Sicht ein großes Versäumnis für alle Strukturen, die Sie jetzt gerade genannt haben, also inklusive auch der Kirche. Es ist ein großes Versäumnis, weil wir uns dran gewöhnt haben. Also wir haben Armut nicht legitimiert, aber wir haben sie akzeptiert. Wesentliche Punkte und jetzt nur um ganz wenige Blitzlichter nochmal rauszugreifen, gar nichts Neues, das, was wir gerade schon gesagt haben, die Frage von Bildung, die Frage von einem guten Einkommen, die Frage von einer sozialen Sicherung, wenn jemand wirklich so vom Gleis kommt, dass er oder sie eben nicht arbeiten kann, ja, dass die dazu führen, dass Menschen unterhalb von dieser Armutsgrenze leben, dass Bildungschancen nicht gehoben werden, das ist alles nichts Neues. Also wenn wir in der Vorbereitung und in der Entwicklung von Mach dich stark, in der Entwicklung von jeder Position der Caritas zu den Grundkernanliegen zum Thema Armut, können wir weit, weit, weit zurückgreifen. Und wir könnten, wir waren natürlich kein Copy-Paste, aber wir könnten, weil die Kernaussage immer noch stimmt und die Kernanalyse auch immer noch stimmt. Dadurch, dass aber Armut in unseren Gesellschaften nicht so sichtbar ist, wie in anderen Gesellschaften auf der Welt, entsteht nicht dieser Handlungs- und dieser Leidensdruck. Man sieht einem armen Kind, als Sozialarbeiter mit Sicherheit, aber man sieht einem armen Kind die Notlage, und ich benutze den Begriff ganz bewusst, die Notlage nicht an. Man sieht ihm vielleicht an, dass es einfachere Klamotten anhat, man merkt, dass es eben nicht zum Klavierunterricht geht oder gar kein Instrument macht. Man merkt, dass da keine Eltern helfen bei den Hausaufgaben oder wie auch immer. Das sind aber kleine Mosaiksteinchen, und die Abstraktionsleistung, diese Steinchen zu dem Bild zu machen, das die Notlage zeigt, ja, dem widmet sich die Gesellschaft, die Politik und auch die Kirche nicht in der Form. Deswegen, und da wieder der proaktive Ansatz, genau deswegen macht die Stab das.
Ja. Also ich denke tatsächlich, an der Stelle hat Macht die Stark eine wichtige Funktion, weil ich muss gerade an Fridays for Future denken, wo ja dann wirklich viele, viele, viele junge und auch nicht mehr ganz junge Menschen auf der Straße waren, um für was einzustehen. Und das Problem ist bei Armut, dieses Engagement der Betroffenen, das gibt es nachvollziehbarerweise so ja gar nicht. Also Armut ist ja tatsächlich, also glaube ich, etwas, wenn man es selber erlebt, damit geht man nicht nach außen, damit geht man nicht hausieren, und das sagt man nicht, schau, ich bin so arm und deshalb sorge ich jetzt dafür, dass irgendwie was dagegen passiert, sondern da ist ja eher das Ziel, irgendwie sich anzupassen, das zu verschleiern, vielleicht auch verdeckt zu halten. Und ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Punkt. Es fehlt eine Lobby, die wirklich dafür einsteht. Und das ist auch mit ein Grund, das macht sich stark, sagt, wir müssen eine Stimme für die Person sein, denen es aus unterschiedlichen Gründen eben nicht möglich ist, für sich selber einzutreten. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer, sag keine.
Nein, entschuldige bitte, ausreden lassen ist die erste Regel eines gelungenen Podcasts. Ich ziehe zurück und melde mich gleich wieder. Vor allem
macht das Ganze nochmal schwieriger. Frau Heitzmann nochmal.
Frau Hartmann
nochmal. Frau Hartmann nochmal. Genau, auch das.
Dann gibt es Ärger daheim.
Genau, das will ich vermeiden. Und ein anderer Gedanke, der führt aber jetzt gedanklich tatsächlich weg, deshalb dürfen Sie mich bremsen und sonst auch wieder zurückholen. Sie haben voll gefragt, ob Armut einen Zweck hat. Und dem würde ich mich auch nicht anschließen. Und ich glaube, keiner, der in einer gesellschaftspolitischen, verantwortlichen Position ist und Entscheidungen trifft Entscheidungen, mit denen er Armut befördern möchte. Also da würde ich wirklich jedem das beste Handeln im besten Sinne unterstellen. Aber mich beschäftigt sehr, ich war bei einem Vortrag von Professor Hartmann, einem Eliten- und Managementforscher, und der hat es, um es ganz kurz zu machen, einfach nochmal so, finde ich, dechiffriert und aufgedeckt. Wir treffen Entscheidungen immer aus der Lebenswirklichkeit, die wir kennen. Und wenn wir anschauen, wer bei uns in Entscheidungsposition sitzt, dann sind es Personen aus einer bestimmten Schicht, aus einem bestimmten Milieu. Und ich glaube wirklich, dass die aus ihrer Sicht die besten Entscheidungen im Steuer-, im Gesundheits-, im Bildungssystem und so weiter treffen. Problem ist nur, dass deren Lebensrealität immer weniger die Lebensrealität einer stetig wachsenden Anzahl an Personen entspricht. Und damit, glaube ich, an vielen Stellen Entscheidungen getroffen werden, die einer großen Anzahl an Personen nicht mehr weiterhelfen. Aber ich glaube wirklich, da fehlt ein Wissen drum und ein Kennen von Lebensrealitäten, die sich eben von der eigenen unterscheiden. Und deshalb finde ich es auch nochmal umso wichtiger, das macht dich stark, immer und immer wieder sagt, dieses Problem gibt es und dagegen muss was getan werden. Weil ich glaube, dass das unterbewusst sonst wegrutscht, weil die eigene Lebensrealität von Personen, die das maßgeblich mitbestimmen, eine andere ist. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen.
Also Genau, Sie wollten nochmal.
Wenn ich noch an einer Stelle nachhaken darf, ich muss nämlich meiner Kollegin nur in der kleinstmöglichen Form, aber an einem Punkt tatsächlich widersprechen aus meiner Sicht. Armut hat eine Lobby. Das Problem ist, dass, und zwar seit langer Zeit, also in den unterschiedlichen Formen unserer gesellschaftlichen Entwicklung, des Sozialstaats und so weiter und so fort, finden sich immer auch gesellschaftliche Bewegungen, zu denen heute und seit langer Zeit, aber auch heute zum Beispiel die Caritas gehört, die sich zum Auftrag machen, die Lobby für Armut zu sein. Das Problem ist, aus meiner Sicht, mit Blick auf den Handlungsdruck, genau das, was Kim Hartmann jetzt zuletzt gesagt hat. Nicht nur, dass es keinen Berührungspunkt gibt. Ich sag ganz offen, Fridays for Future ist heute auch schon gefallen. Es gibt auch keinen reellen Berührungspunkt zum Klimawandel. Jeder von uns hätte gute Gründe, wenn wir eben nicht vorausschauend und verantwortlich gegenüber mehr als uns selbst denken, ja, dann würden wir wahrscheinlich alle miteinander anders agieren, als wir das tun mit Blick auf Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Was gelungen ist bei diesen Themen, was gelungen ist, ist, dass die Lobby ein Bild entwickelt hat, das verstanden werden kann. Und das war bei Armut auch mal so. Es gab ein Bild, das verstanden werden konnte von den ersten Suppenküchen. Das waren Menschen, die hatten nichts zu essen und sind im schlimmsten Fall in Europa, in Deutschland verhungert. Und da gab es eine unmittelbare Reaktion darauf. So. Durch aber die Komplexität des Themas, und die haben wir ja vorher nur mal ganz kurz angerissen, ich will da jetzt auch gar nicht einsteigen, sondern durch die Komplexität des Themas, muss ein Bild entstehen können, das sagt Schule, Einkommen von Eltern, Niedriglohnsektor, Mobilität und viele andere Punkte fügen sich, wenn an den gesellschaftlichen Stellen, an denen es sehr gut läuft, zusammen und führen zu einer erfolgreicheren und zu einer Weiterentwicklung der Gesellschaft. Und dort, wo sie sich nicht zusammenfügen, entsteht ein eigenes Bild, und das eigene Bild ist Armut oder ist Kinderarmut. So. Und es gelingt uns noch nicht, vergleichbar zum Thema des Klimawandels, dieses Bild so zu kommunizieren und so zu fassen, dass daraus ein gesellschaftlicher und auch ein politischer Handlungsdruck erfolgt. Und ich glaube, da nochmal den letzten Satz dazu, genau das ist ja eine der wesentlichen Erkenntnisse von Mach dich stark. Zu sagen, wir müssen das Narrativ verändern, damit wir das Bild haben. Wir brauchen keine Politiker, die in Armut aufgewachsen sind. Wir brauchen Politiker, die verstehen, was es bedeutet, in Armut aufzuwachsen.
Jetzt unterhalten sich hier drei Mittelschichts, weiße Mittelschichtsmenschen, relativ jung, verhältnismäßig, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man drauf guckt, gut gebildet auf jeden Fall, materiell super duper ausgestattet, so dass man auf jeden Fall leben kann. Ja, jeder von uns hat einen Computer, jeder von uns hat ein Dach über dem Kopf und so weiter. Kann die Caritas überhaupt da einen entsprechenden sozusagen Impuls setzen, dieses Bild, dieses Narrativ vielleicht auch verändern? Weil ganz ehrlich, also Caritas von der Mitarbeiterinnenstruktur ist ja nun mal erstmal so, wie wir jetzt hier zusammengesetzt sind. Eigentlich sagen wir, wäre es zwei Frauen, ein Mann. Wir sind jetzt zwei Männer, eine Frau. Sehr weiß, sehr gebildet, wenn ich das, also in Freiburg, wo wir relativ nah dran sitzen, Deutscher Caritasverband in der Personalausstattung und auch in den Verbänden und so weiter. Wie gelingt es da sozusagen von Seiten der Caritas, was für dieses Narrativ zu tun?
Partizipation.
Heißt?
Betroffene beteiligen, Menschen zu Wort kommen lassen, die wirklich selber in der Lebenslage sind. Also zum einen eine kurze Vorwegbemerkung trotzdem noch. Die Caritas ist natürlich, und ich kann jetzt nicht für die Kollegen in Freiburg sprechen, aber der DCV Rottenburg Stuttgart gibt sich ja doch seit einiger Zeit sehr große Mühe, das Thema Diversity in unseren Strukturen sehr gut zu leben, von dem Hintergrund, dass das eine für unsere Runde trifft, aber alles zu, was Sie jetzt gesagt haben, das ist das eine. Das andere ist, wenn wir diese Logik an unsere Arbeit ansetzen, könnten wir den Laden dicht machen. Keiner von uns ist wohnungslos und trotzdem arbeiten wir an dem Problem der Wohnungslosigkeit. Keiner von uns ist pflegebedürftig und trotzdem arbeiten wir daran, die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zu verbessern. Das heißt, auch wenn das uns bei Themen wie Armut weil das dieses abstrakte Thema ist, selbst uns schwerfällt, die wir jetzt ja eine besondere Zeit darauf auch investieren, da reinzukommen, einen Anpack zu finden. Ein Anpack ist aber ganz sicher, nicht über Menschen zu reden, sondern mit Menschen zu reden und Menschen entweder in die Lage zu versetzen oder ihnen auch manchmal schlicht einfach die Tür aufzumachen. Und gar ohne jede andere Form dafür für eine authentische Kommunikation von Menschen, die reell in der Lebenslage sind, zu sprechen. Das heißt nicht, dass die Expertise über die Lebenslage deswegen nicht notwendig ist. Die wird weiterhin notwendig sein. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, um das Narrativ zu verändern. Mhm. Menschen sprechen lassen, die wissen, wovon sie reden, weil sie drin leben.
Ja, ich meine, das hatten Sie eben, Frau Hartmann, auch angesprochen, dass die Kinder, ja, aus dieser Perspektive Kinderarmut erleben, dass sie Gestalter ihrer eigenen Zukunft werden können, ja, also sozusagen diese Selbstwirksamkeitserfahrung auch, das Leben in die Hand nehmen zu können, das funktioniert eben zu Teilen, zu anderen Teilen nicht. So ein konkreter Blick in dieses Projekt macht dich stark. Was tun Sie sozusagen, dass das gelingt, ja, diese Partizipation und auch die Kinder sozusagen auf diesen Weg zu bringen, dass man so ein bisschen noch ein greifbareres Bild dazu kriegt?
Also ich würde da gerne auch anknüpfen nochmal an die Frage, wie können wir gut für die Menschen arbeiten, für die wir arbeiten? Und da arbeiten ja die allermeisten Kollegen und Kolleginnen von uns vor Ort eben genau mit diesen Zielgruppen auch eng zusammen. Und ich glaube, das hilft schon viel zu verstehen, was wirklich hilfreich und wichtig auch an Unterstützung ist und auch eben in diese Lebenswelten einzutauchen und tatsächlich auch das, was an Rückmeldung kommt, dann mit in die eigene Arbeit aufzunehmen. Und ich finde, das ist jetzt auch so der Bogen zum Thema, wie können Kinder und Jugendliche Gehör finden und mehr noch, wie können sie auch mitgestalten. Und ich finde, das ist definitiv ein Feld, wo wir, glaube ich, auch noch uns gut weiterentwickeln können. Aber es gibt wirklich schon viele gelungene Ansätze bei den einzelnen Organisationen und auch Beteiligten von Mach dich stark, von dem Netzwerk vor Ort. Also ganz konkretes Beispiel. Wir haben einige Kinderstiftungen, die sich gezielt um Unterstützung, um Hilfe für Kinder und Familien kümmern. Und wir haben zum Beispiel eine ganz wunderbare Kinderstiftung, die haben sich einen Kinderbeirat mit dazu geholt. Das sind dann Kinder im Alter, nageln Sie mich nicht fest, von, ich weiß nicht, 12 bis, keine Ahnung, 18 Jahren, die dann tatsächlich mehrmals im Jahr tagen und die dann gemeinsam zum Beispiel entscheiden, wohin Projektmittel, in welche Projekte Fördergelder fließen. Und das machen sie aus ihrer Perspektive, das machen sie aus ihrer Brille und das entscheiden sie. Und das ist ein ganz konkreter Punkt, wo wirklich deren Blickwinkel, deren Perspektive dazukommt und wo sie aber auch bestimmen. Also es bleibt auch nicht nur am gehört werden, sondern sie dürfen auch mitentscheiden. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ein ganz wunderbarer gelungener Ansatz, wo diese Partizipation sichtbar und erlebbar ist. Genau. Und gibt viele Stufen. Eine andere Kinderstiftung hat jetzt im Rahmen der Corona oder des ersten Lockdowns einfach mal sich umgehört und hat mal Kinder und Jugendliche erzählen lassen, wie geht's euch gerade, wie erlebt ihr denn die Zeit, so um überhaupt mal zu hören, was macht denn das mit den Kindern und Jugendlichen, ihnen eine Plattform zu geben. Das ist beispielsweise ein weiterer Ansatzpunkt. Das heißt also, das wird wirklich mehr und mehr gelebt und versucht, wirklich in die eigenen Arbeitsprozesse mit einzubauen.
Das ist, glaube ich, wirklich so eine Grundlage davon, ja, also wirklich da auf diese Ebene mitzugehen, um die Lebenswelt verstehen oder leben zu können. Herr Heitzmann, nochmal.
Ja, nur noch ein Beispiel, das mir da immer ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. wo dann auch der Transfer rein in den Rest, sage ich mal, der Gesellschaft oder hin zu Entscheidern auch so gut gelungen ist. Es gab ein Projekt, in dem diese Kinderstiftung unterschiedliche kleine Kunstprojekte gemacht haben, in denen sie sich mit dem Thema Kinderarmut auseinandergesetzt haben. Und also das für sich genommen ist ja schon mal ein spannender Prozess. Und es ist dann eben gelungen, alle diese Kunstwerke in der Staatsgalerie hier in Baden-Württemberg zu einer Vernissage zu führen und zu dieser Staatsgalerie jetzt nicht nur Mitarbeiter der Caritas und der Kinderstiftung und die Eltern einzuladen, sondern eben unsere Partnerinnen und Partner aus Politik und Gesellschaft und eine ganze Reihe an MDLs, also an Abgeordneten des Landtags. Ich habe also in meiner sonstigen Arbeit heute noch immer mal wieder mit Leuten zu tun, für die das gar kein Schwerpunktthema ist, weil die andere fachpolitische Themen verfolgen und die immer noch mich ab und zu mal drauf ansprechen, weil das eine eindrückliche Begegnung war. Und ich glaube, das ist genau sowas. Also jetzt in dem Fall in mehrfacher Hinsicht wurde dieses Bild vermittelt. Mhm. Durchs Bild, durch die Kinder und durch die Begegnungen. Das war klasse.
Ich meine, das geht ja in diese Richtung, auch diese Wirksamkeit zu erleben und die Wirksamkeit dann auf unterschiedlichen Ebenen, die Wirksamkeit dann auch bei der Ebene der Erwachsenen und dann auch noch Erwachsene, die in irgendeiner Weise Einfluss haben, sozusagen politische Entscheidungsträger, Mitglieder des Landtags und so weiter, die mit reingekommen sind. Diese Selbstwirksamkeit ist ja auch ein Thema, das sozusagen Erwachsene mit in Armut sozusagen betrifft, ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie sozusagen diese Selbstwirksamkeit nicht mehr erleben, sich immer weiter zurückziehen, aus der Gesellschaft auch zurückziehen. Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also ist ja sozusagen auf der einen Seite diese Perspektive davon, okay, die Leute kriegen die Möglichkeit sozusagen über regelmäßige Zahlungen von Geldern ohne Bedingungen sich wirksam zu beteiligen. Auf der anderen Seite, ich meine, Sie sind da die Expertinnen, Experten dazu. Was glauben Sie? Tun die Menschen das? Wäre das ein Weg, sozusagen gesellschaftliche Armut auf eine andere Weise oder der zu begegnen? Ich glaube, ganz zu bekämpfen oder ja, abzuschaffen nicht, aber zumindest der Armut zu begegnen?
Es ist eine hochspannende Idee und ich glaube, wenn jeder von uns das sein eigenes, wie soll man sagen, Wirken oder Ziel davon rein projiziert, dann ist es eine fantastische Idee. Dann kommt jeder zu einer, unter einem großen Begriff kommt jeder zu der idealen Lösung. So. Mhm. Ich glaube, es greift, also die Konzepte, die ich kenne, greifen in der Regel aus meiner Sicht zu kurz, weil sie genau das machen, was wir ganz zu Anfang unseres Gesprächs heute besprochen haben. Sie sagen, das Problem ist die Frage des Einkommens. Mhm. Wenn das Problem die Frage des Einkommens wäre, dann hätten wir keine Kinderarmut in ihrem mehrdimensionalen Sinne in bestimmten Bevölkerungsschichten. Haben wir aber, weil es eben um mehr geht. Da gibt's dann, also ich will gar keine Gegenrede, weil ich mich ja persönlich auch nicht davon losmachen kann, dass es eine wirklich tolle Idee ist, ja. Wir haben funktionale Probleme, hätten wir in der Umsetzung. Wir haben europäische Probleme in der Umsetzung und so weiter. Das ist das eine. Aber das, ich glaube, das führt gar nicht so weit, weil dann verhaken wir uns in einer sozialrechtlichen Diskussion, die glaube ich, gar nicht der Frage auch gerecht wird. Eigentlich geht es darum, ist eine grundständige Ausstattung mit finanziellen Mitteln das Patentrezept für die Lösung von Kinderarmut in den Punkten, die wir vorher miteinander besprochen haben. Und da muss man sagen, nein, es ist kein Patentrezept, aber es ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Ganz wesentlicher Schritt. Und ob wir, wenn wir zum Beispiel, es gibt ja die Abstufung der Kindergrundsicherung, die im Kern ja erstmal nichts anderes ist als die Bündelung aller familienpolitischen Leistungen. Ja. Ich glaube, das sind Teilschritte hin zu diesem Ziel einer guten Ausstattung von allen Menschen. Wenn wir nur über das Einkommen sprechen und im nächsten Schritt schon darüber reden, ob die Leute dann überhaupt noch arbeiten wollen würden oder, also das ist ja eine sehr betriebswirtschaftlich geführte Diskussion, mal wieder von überwiegend weißen alten Männern oder auch jüngeren, aber weißen Männern in erster Linie geführt, die sowohl für die Befürworter als auch für die Kritiker an den Menschen, von denen wir gerade sprechen, völlig vorbeidenken.
Komplett vorbeigeht. Ja. Frau Hartmann, Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein?
Also ich schwanke. Ich hätte ganz viele Ideen, was ich mit dieser Zeit anfangen könnte. Ich denke manchmal, ich habe gar keine Zeit zu arbeiten. So. Aber ich finde einfach so, wie der Heizmann gerade nochmal aufgefächert hat, was es alles für ein, ich sag mal, gelingendes, mündiges Leben braucht. Da ist es eben nicht nur das Geld, sondern es braucht ein Stück weit die Netzwerke, es braucht die Möglichkeiten, sich ausprobieren zu können. Es braucht auch die Möglichkeit, irgendwie sich gut und gesund zu ernähren und was eben alles dazugehört. Da ist es halt mit einer rein finanziellen Grundversorgung nicht getan. Und ich glaube sogar, wir würden uns da Chancen nehmen, tatsächlich Gesellschaft zu entwickeln, wenn wir es nur darauf fokussieren würden. Mhm.
Ja, finde ich ganz spannend. Ja, wollen Sie, Herr Heizmann?
Nur noch ein Gedanke, der kam mir gerade, als Kim Hartmann das nochmal so gut auf den Punkt gebracht hat. Es gibt ja in Europa Versuche, also wo man mal ein Modell rausgegriffen hat und in einer übersichtlichen Gruppe an Menschen in der Umsetzung gebracht
Finnland
hat.
Zum Beispiel hat das versucht.
Mhm. Zum Beispiel. Und Finnland ist vor dem Hintergrund spannend, aus meiner Sicht, weil das was über die Ausgangssituation einer Gesellschaft sagt. Also bevor ich, also meine persönliche Meinung zu dem Thema, bevor ich einen Versuch des Grundeinkommens in Baden-Württemberg sehen wollen würde oder in Deutschland sehen wollen würde, will ich erstmal ein finnisches Bildungssystem sehen. Mhm.
In den Abstufungen sozusagen, was ist denn eigentlich das Relevante dabei? Dieses Bildungssystem, nur ganz kurzer Gedanke, ein Gedanke von Anja Wagner. Anja C. Wagner kann ich gerne mal mit hier in den Podcast oder in die Shownotes auch mit reinlegen, die von dem bedingungslosen Lerneinkommen spricht, ja, also zu sagen, auch Fort- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen und so weiter aus dieser Perspektive. Da wären wir vielleicht auf einer anderen Ebene oder schon mal einen Schritt weiter sozusagen in dieser ganzen Diskussion, die da dahinter steht.
Wir wären vor allen Dingen an einem Punkt, an dem wir die Wirkung kennen. Mhm. Wir wären an einem Punkt, an dem wir wissen, dass jeder in Bildung investierte Euro hilft, ganz konkret hilft und nachhaltig wirkt. Mhm. Und deswegen ist genau die Überlegung des bedingungslosen Bildungseinkommen, auch wenn es ein bisschen sperriger Begriff ist, aber genau das ist die Vision, die ich jederzeit bevorzugen würde.
Ja, finde ich total spannend. Auch, ja, also das wäre nämlich jetzt mein Übergang gewesen, den man wunderbar auch an diesem Thema Bildung festmachen kann zum Thema Corona und Corona-Pandemie und da auch diese Ungleichheiten eben, ich hatte sie eben schon mal ganz kurz sozusagen angesprochen in dem Rahmen, zu sagen, ja, okay, welche Auswirkungen hat denn jetzt Corona zum einen auf Kinder, da sind wir bei diesem ganzen Thema Schule und Ungleichbehandlung in dem ganzen Kontext, digitale Teilhabe, welche Kinder können eigentlich lernen, dann haben die Kinder, was weiß ich, das Professoren-Ehepaar zu Hause, was auch noch von zu Hause aus arbeiten kann, oder auf der anderen Seite irgendwie Leute, die, was weiß ich, in anderen Berufen eben nicht sich sozusagen permanent um ihre Kinder kümmern können mit völlig ungleichen Chancen. Unabhängig davon dann zu sagen, okay, was ist denn eigentlich Armut? Es gibt auch Beziehungsarmut oder sowas, was da natürlich auch noch mit reinspielen kann als eine Dimension sicherlich. Aber Ihr Blick da drauf, also Frau Hartmann, die Perspektive Kinderarmut in Zeiten und nach Zeiten von Corona, also ein bisschen vielleicht auch der Blick in die Glaskugel und die Zukunft. Was glauben Sie, wo es hingeht?
Naja, ich finde, es zeichnen sich ja schon erste Entwicklungen ab. Nicht so umsonst sagt man ja immer, Corona wirkt wie so ein Brennglas. Und ich finde, macht einfach nochmal deutlich, wo davor schon die Schieflagen auch in unserer Gesellschaft waren. Und super exemplarisch finde ich tatsächlich das Thema Bildung, also Homeschooling. Wie wird mit dem Thema Heim- oder Fernunterricht umgegangen, wo einfach klar wird, dass da, wo die Voraussetzungen von der Infrastruktur, aber auch von der Möglichkeit, tatsächlich seine Kinder zu unterstützen, fehlen, das wird ganz bestimmt nicht besser, wenn institutionelle Hilfe und Unterstützung wegbricht. Insofern glaube ich definitiv, dass sich die Ungleichheit, vielleicht auch ein Stück weit die Ungerechtigkeit in den nächsten Monaten und Jahren durch diese Corona-Situation für viele Kinder verschärfen und zunehmen wird. Also ich glaube, das ist absehbar.
wenn wir nichts dagegen tun. Also ich meine, das wäre ja so eine Chance noch. Also auf der einen Seite retten wir die Lufthansa mit 9 Milliarden Euro. Im Wissen dabei, auch dazu gibt es spannende Studien dazu, dass investierte Euros in Fluglinien auf der einen Seite ökologisch und auf der anderen Seite ökonomisch kompletter Quatsch sind. Ja, so anstatt zu sagen, diese 9 Milliarden Euro zu nehmen und in Kinder und Bildung und alle möglichen Sachen, vielleicht auch das bedingungslose Lernen oder Bildungseinkommen zu investieren, ganz andere Logik gewesen wären, was ja also auch Lobbyarbeit für Caritas bedeutet. Oder, also im Blick auf das Kompetenzzentrum Sozialpolitik vielleicht hin, ja, Herr Heitzmann, was ist Ihre Perspektive auf Armut und Corona?
Also die Kollegin hat ja vom Brennglas gesprochen. Mhm. Das macht's, finde ich, sehr, sehr deutlich. Ich will jetzt gar nicht in die Analyse einsteigen, sondern einfach nur sagen, ich glaube, die Bruchstellen, und zwar im ökonomischen wie im sozialen, sind brutal deutlich zutage getreten. Eine Perspektive, die mir sehr hilft, Prioritäten zu setzen, ist, wir sind alle durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen betroffen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Betroffenheit um? Und dann sind wir bei dem, was der Sozialarbeiter, dann sind wir wieder ganz zum Anfang bei der Frage von Ressourcen, aber wir sind an einem Punkt, an dem wir es verständlich machen können. Es ist politisch nachvollziehbar. Es gibt beispielsweise in Thüringen können Menschen ab 60 jetzt mit dem Taxi fahren für den Preis vom Bus. Hm. Weil kommuniziert werden konnte, Mobilität für eine bestimmte Gruppe, jetzt in dem Fall ist auch noch die Frage, also ob es überhaupt einen Zugang zum Auto gibt oder ob es Führerschein und so weiter und so fort. Aber ich will sagen, es gelingt, über Corona gelingt es uns bei aller Betroffenheit, aber es gelingt uns zunehmend mehr, weil wir alle betroffen sind, eine Verbindung zu Partikularinteressen hinzustellen, wie zum Beispiel Mobilität von armen, älteren Menschen. Und jetzt würde ich mir doch wünschen, dass es uns gelingt, diesen Faden jetzt gar nicht so defizitorientiert anzugucken, sondern zu sagen, wo kann Macht dich stark in Baden-Württemberg ganz konkret ansetzen, um zu übertragen auf die Zielgruppe, in dem Fall jetzt Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten, die für uns notwendig ist, darauf zu warten, dass eine Regierung, egal ob eine Bundes- oder eine Landesregierung, in der Art und Weise, wie sie im Moment gerade zusammengesetzt ist, eher in die Schule als in die Lufthansa investiert, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Hm.
Mit wem, mit Blick auf die Uhr und ein bisschen in Richtung Endspur zu kommen, mit wem muss man sprechen, damit man das umgesetzt bekommt? Also wen würden Sie sozusagen gerne einladen zum Gespräch mit Mach dich stark auf der einen Seite, vielleicht auch mit dem Caritas-Verband insgesamt auf der anderen Seite, um sozusagen diese Themen nachhaltig auch anzugehen und eben vielleicht auch im Sinne von Corona und was kann man sozusagen da als Beschleuniger vielleicht auch irgendwie rausziehen? Frau Hartmann, gibt es Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, die sozusagen auf ihrer Wunschliste stehen, ganz oben idealerweise?
Also ich bin jetzt gleich total gespannt, was der Heitzmann sagt. ist es vielleicht auch ein bisschen meiner Rolle geschuldet? Ich glaube ja tatsächlich ein Stück weit an die Kraft der Vielen und auch an die Eigenverantwortung, die jeder für die Gestaltung unserer Gesellschaft hat. So dass meine Antwort tatsächlich wäre, ich würde mir viele wünschen. Also ich glaube, ich setze da ein Stück weit auf Schwarmintelligenz. Und würde mir tatsächlich wünschen, dass ganz, ganz viele sich von diesem Thema berühren lassen, sich auseinandersetzen und dann eben auch aktiv werden an der Stelle, wo sie sind. Also das heißt, meine Antwort wäre gar nicht jetzt eine Einzelperson, sondern ich würde tatsächlich eher dann auf die Masse setzen wollen. Würde dann lieber ein Fußballstadion füllen wollen, in der man eine gelungene Dialogveranstaltung führt.
Ja, das mit dem Fußballstadion hat dieses Jahr nicht so richtig gut geklappt, auch wenn der, genau, die mit Hygieneregeln, obwohl auch der Versuch da war, ja, irgendwie so diese partizipativen Ansätze, die ja von Einhorn Berlin und so weiter vorangetrieben wurden, die sehr spannend sind, finde ich, irgendwie, wo man drauf gucken kann, das Berliner Olympiastadion zu füllen, um mit vielen sozusagen daran zu arbeiten. Ich habe noch eine Anschlussfrage, aber ich würde gerne erst einmal Herrn Heitzmann, vielleicht hat er eine Antwort, die auf eine Person abzielt oder auch die vielen. Bin gespannt.
Also mein erster Reflex war tatsächlich, also mein erster Gedanke, ich sage es ganz offen, war, alle, die es noch nicht verstanden haben.
Aber das wäre dann mehr als das Stadion.
Absolut, das wäre mehr als das Stadion. Und es ist natürlich, das sieht man jetzt auch schon, also wo sich auch unsere Rollen unterscheiden. Die Kollegin bildet und schafft ein Netzwerk und kann oder muss offener und vielleicht auch manchmal etwas, also ja, verträglicher auf die Leute zugehen. Meine Rolle im Kompetenzzentrum Sozialpolitik ist klar, deswegen denke ich, mir fallen zwei Personen oder zwei Gruppen ein, mit denen ich wirklich gerne, also Menschen, mit denen ich wirklich gerne sprechen würde. Das eine wären Baerbock und Habeck, weil die mehr als deutlich machen, dass sie regieren wollen. Und ich glaube, sie haben tatsächlich, um es deutlich zu machen, vieles von dem, was wir heute Abend verstanden, gesprochen haben, noch nicht verstanden. Mhm. Was nicht heißt, dass sie es nicht möchten, aber ich glaube, da könnten wir weiterhelfen. Das wäre das eine. Und das andere ist, weil ich eben nicht in erster Linie das Netzwerk schaffen muss und auch nicht einfach gerne streite, würde ich mich gern mit Herrn Merz einschließen.
Ja, ja, ja.
Und über das Thema diskutieren in der groben Annahme, dass wenn man den knackt, dass man dann vielleicht auch den Schlüssel für die anderen hat.
Ja, da kriegt man das wahrscheinlich bei jedem hin, ja. So irgendwie, das könnte ich mir gegebenenfalls gut vorstellen.
Das wäre die Hoffnung.
Ja, genau, das wäre sozusagen irgendwie wirklich die härteste Nuss, ja, so irgendwie, die man da knacken könnte in dem Kontext. Die Anschlussfrage sozusagen, herzlichen Dank dafür, die mir eingefallen ist, sozusagen, als Sie über die vielen gesprochen haben und jetzt auch sozusagen über die Herrn Merz sozusagen als Gesprächspartner, als potenziellen Gesprächspartner zu dem Thema, welche sagen wir mal, Entwicklungen muss es hinsichtlich der Ausbildung von den professionellen Menschen in diesem Kontext geben, also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in ihrem Studium. Das interessiert mich sozusagen ganz persönlich. Also ich kann den Podcast ja sozusagen auch nutzen, um ein bisschen persönliche Fragen mit reinzubringen. Das ist ganz praktisch. Ja, wenn ich an Studium und so weiter denke, das, was ich an der Hochschule auch sehe, sind oftmals Menschen, ja, sagen wir mal, in unserem Kaliber. Ich meine, wir haben das ja alle irgendwie studiert. Also auch nicht unbedingt Menschen, die selber aus diesem Milieus sozusagen rauskommen. Die dann aber sozusagen auf Menschen treffen mit völlig unterschiedlichen Werthaltungen, völlig unterschiedlichen Lebensbedingungen, völlig unterschiedlichen, ja, Rahmenbedingungen, in denen sie groß werden. Gibt es da einen Ansatz sozusagen, um mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen? Also was, ja, wie könnte man Ausbildung weiterdenken oder Studium in dem Kontext? Gibt's ganz offen rein, ohne irgendjemanden im Blick zu haben, ja?
Also was ich einfach mehr und mehr lerne, ist wirklich eine Neugier und ein Interesse an meinem Gegenüber. Also zum einen lerne ich vielleicht gerade als Mitarbeiterin eines katholischen Wohlfahrtsverbands wirklich ehrlich zu mir zu sein und immer wieder auch zu sagen, naja, die Weisheit oder wir haben nicht die Weisheit alleine gepachtet und wir sind auch nicht diejenigen, die per se irgendwie alles richtig machen. So. Also so ein Stück weit eine Demut vor den eigenen Fehlern. Und das Zweite wirklich zu sagen, ich bin neugierig und mich interessiert, was ein anderer tut, warum er es tut und wie er es tut. Und ich finde, mit diesen zwei Perspektiven ist es nicht schwer, mit anderen Menschen zusammenzukommen, weil ich immer wieder merke, die allermeisten Menschen möchten eigentlich mit dem, was sie tun, auch was Gutes bewirken. Also sich unter dem Anliegen Kinderarmut zu treffen und zu sagen, da wollen wir was machen. Das ist nicht schwer. Spannend wird es einfach im gegenseitigen Kennenlernen, im letzten Endes auch Beziehung und Vertrauen aufbauen. Und ich finde, das ist auch ein Knackpunkt für Kooperationen. Wenn es gelingt, tatsächlich in eine Vertrauensbeziehung zu kommen und zu akzeptieren, dass der andere etwas macht und es besser macht als ich selber, ich dafür was dazu legen kann, was er nicht hat, und ich dann bereit bin, da tatsächlich auch was Neues draus entstehen zu lassen, dann funktioniert es wirklich sehr gut. Aber es ist das Thema irgendwie Demut vor dem eigenen Tun und die Neugier und die Interesse an dem anderen. So erlebe ich das. Mhm.
Danke.
Ich kann da anschließen. Ich denke da, also als ganz ursprünglich auch Sozialarbeiter, funktional jetzt auch, ich habe jetzt auch gerade mein Studium mit meinem Audimax vor mir gehabt. Ich seh zwei Sachen, oder zwei Punkte ganz wesentlich. Das eine ist Partizipation als Kernelement der sozialen Arbeit zu platzieren. Nicht als nice to have und nicht als Wenn erstmal die eigentliche Arbeit getan ist, dann bitten wir uns auch noch dafür. Oder es gibt, oder wir besorgen in unserer Logik, wir müssen noch ein paar Projektanträge schreiben, damit wir uns dieser Arbeit mal zuwenden können, sondern in unsere Strukturen oder in unsere Professionalität, das heißt in unsere Ausbildung, diesen Teil kernverankern. Nicht Fürsorge, sondern Partizipation. So, das ist das eine. Und das andere, was ich sehe, ich glaube, wir müssen Kommunikation anders fassen, als wir das bisher tun. Die soziale Arbeit ist hochprofessionell in der Kommunikation mit dem Klienten. In der Art und Weise, wie das vermutlich keine andere Profession, wenn man sich die Vielfalt der Menschen, die einem begegnen, in unseren Berufen oder begegnen können in unseren Berufen, vorstellt. Was unterentwickelt ist, ist die Kommunikation in die Gesellschaft hinein. Nicht, dass der Wille nicht da ist, nicht, dass das nicht auch als Teil unserer Arbeit verstanden wird. Das ist zweifellos ohne, ist es so. Aber wir schaffen es nicht, die Sprache zu wechseln. Wir sind entweder im Dialog mit den Klienten, das ist aber eine eigene Sprache, oder wir sind in unserem Dialog, dann sind wir in einer fachlichen Sprache. Und wir haben noch nicht den Ton der sozialen Arbeit in der Gesellschaft, also gefunden. So. Da sind uns andere hochspezialisierte Bereiche, wie was weiß ich, Gewerkschaften oder sowas, sind uns da, Fridays for Future, sind uns da voraus. Die haben es geschafft, über hochkomplexe Themen so zu sprechen, dass es andere Leute anregt und anstößt, obwohl es was mit Einschränkungen zu tun hat. Wir wollen jetzt ja noch nicht mal ihr Geld. Wir wollen in erster Linie mal das des Staats.
Ja, und über diese Kommunikation, ich finde diesen Punkt, also zum einen finde ich Demut und Neugier eine hochgradig relevante Punkte, Werthaltungen sozusagen, die da dahinter stehen. Aber die politische Kommunikation oder die gesellschaftliche Kommunikation, die schafft ja diese neuen Narrative, über die wir eben gesprochen haben, auch neue Narrative von Armut, ja, die wir ganz am Anfang aufgegriffen hatten, um das wirklich anders nach außen zu verkaufen, sodass auch andere, ja, Entscheidergruppen, Entscheiderinnengruppen sozusagen dran anknüpfen können und das Thema überhaupt aufgreifen können und es nicht in dieser Komplexität bleibt, wie Armut ist, was wir jetzt hier in diesem Gespräch festgestellt haben. Mit diesem kleinen Schwenk sozusagen noch einmal zurück zu Ihnen. Gibt es noch einen Aspekt, wo Sie sagen würden, das würde ich aber zum Abschluss des Gesprächs gerne noch hier loswerden zum Thema Kinderarmut auf der einen Seite, zum Thema Armut insgesamt, zu einer Gesellschaft ohne Armut, aus Perspektive des Diözesan-Caritas-Verbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart?
Mir fällt tatsächlich spontan was ein. Ich persönlich finde das Arbeiten mit Macht dich stark wirklich die interessanteste Aufgabe, die ich bis jetzt in meinem Arbeitsleben hatte. Und ich finde, es ist wirklich ein Riesenexperiment. Und ich habe wirklich eine Hochachtung auch vor unserem Verband, sich auf dieses Experiment einzulassen. Ausgangspunkt war ja durchaus auch eine selbstkritische Reflexion. Wie erfolgreich und wie wirkungsvoll waren wir denn im Kampf von Kinderarmut in den letzten 10, 20 Jahren? Und das Erkennen, mehr vom selben und eine andere Lösung zu erwarten, ist nicht. Also machen wir mal was anderes. Und wir gehen bewusst dieses Wagnis ein, als eine unter vielen mit Akteuren aus allen Gesellschaftsbereichen dieses Problem anzugehen. Und zwar auf systemischer Ebene. Und es ist ja ein mega dickes Brett. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob das gelingt. So, weil das ist ja ein wirklich hehrer Anspruch, den wir haben. Aber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir versuchen es und im Vorwärtsgehen machen wir unsere Erfahrungen und merken an der einen oder anderen Stelle tatsächlich, wo erste Wirkungen auch sich zeigen. Da habe ich wirklich einen Respekt davor und finde das sehr mutig, das zu versuchen. Ja.
Danke.
Also, ich habe vorhin gesagt, dass ich manchmal auch ein bisschen streitlustig bin. Ich bin aber auch Optimist. Ich glaube, das gelingt uns. Ich glaube, dass wir, dass es uns manchmal eigen ist. Und da meine ich jetzt nicht nur, aber auch vielleicht die Caritas, auch ein Defizit deren Blick auf unsere Arbeit an großen gesellschaftlichen Problemen zu haben. Wir wissen aus anderen gesellschaftlichen Problemen, dass der weit überwiegende Teil der Energie wird auf die Analyse verwandt. So, weil man das Problem erst verstehen muss, weil man es erkennen muss, weil man Handlungsansätze erkennen muss, ausprobieren muss und Try and Error macht so lange, bis wir einen Weg gefunden haben, nachhaltig Veränderungen zu erzielen. Und genau an dem Punkt stehen wir aus meiner Sicht. Wir arbeiten nicht mehr an dem, der große Berg der Erkenntnis ist abgearbeitet. Das heißt nicht, dass man nicht weiter nach links und rechts gucken muss. Aber wir sind jetzt in der eigentlich auch total spannenden und für mich extrem motivierenden Situation zu sagen, wir haben Lösungsansätze, von denen wir überzeugt sind, jetzt gewinnen wir andere dafür. Niemand muss sich mit Armut abfinden und niemand muss sich, also mit der Existenz von Armut abfinden, und niemand sollte sich hinter gesellschaftlichen Stabilitäten wie Armut entweder verhindert sehen oder verstecken können. So, das ist unser Punkt. Und jetzt haben wir ein Bild und wir setzen die Mosaikteile zusammen. Und vor dem Hintergrund bin ich stolz drauf, dass wir auch mit als Caritas und als Mach dich stark nicht nur eindeutig Teil der Lösung sind, sondern schon ganz gut auf einem Lösungsweg.
Ganz herzlichen Dank an Sie beide für das Gespräch über ein extrem komplexes Thema. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank zurück.
Danke.